Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Ich bin Judith Schneider und habe heute Brigitte Hein als Gast und ich habe die Brigitte eingeladen, weil sie für mich ein wirkliches Vorbild ist, also eine junge Pensionistin, eine frische Pensionistin, die ihr Leben einfach ganz, ganz bunt und fröhlich lebt. Hallo liebe Brigitte, vielen Dank, dass du heute bei mir bist.
Ja, hallo liebe Judith, ich freue mich auf unser Gespräch.
Danke dir. Du, sei doch so lieb und stell dich mal kurz selber vor, erzähl mal ein bisschen von deinem Leben.
Gerne. Ja, wie man jetzt hört, ich komme aus Deutschland und wie hat es mich nach Wien verschlagen? Ich habe in Deutschland Betriebswirtschaftslehre studiert und habe in Deutschland keinen Job bekommen. Und dann habe ich mich für ein weltweites Praktikum beworben und hatte dann einen Praktikumsplatz in Ungarn, in Budapest. Was natürlich als Deutsche erstmal ein Schock war. Die Österreicher gehen mit Ungarn besser um als Deutsche. Ich kannte Ungarn überhaupt nicht. Bin dann in Budapest gelandet und hatte ein halbes Jahr ein Praktikum in einem Versicherungsbetrieb, in einem staatlichen Versicherungsunternehmen. Und habe dort dann das kommunistische System mal kennengelernt. Und das, ich denke, das war schon ganz gut, wenn man so von einem kapitalistisch orientierten Land kommt, auch mal was anderes zu sehen. Und habe mich dann noch mal in Budapest beworben bei einer Joint Venture Bank zwischen Österreich und Ungarn und war noch anderthalb Jahre länger dann in Budapest. Und in der Zeit habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt, der dann aus Wien kam. Und somit kann man sagen, die Liebe hat mich dann nach Wien verschlagen. Und ich bin dann 1989 nach Wien gekommen. Also ich lebe jetzt 35 Jahre schon in Wien. Wahnsinn. Also länger, als was ich je in Deutschland gelebt habe. Hätte nie gedacht, dass ich so lange in Wien oder in Österreich bleibe. Ich habe lange einen Job gesucht. Österreich war noch nicht in der EU. Das war ein bisschen schwierig mit Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Aber ich habe dann an sich über 30 Jahre in einem Unternehmen, in einer Versicherung gearbeitet und mit zig verschiedenen Jobs immer wieder. Und es hat gepasst, sonst wäre ich nicht geblieben.
Also nicht nur mit der Liebe, genau, die dann auch mal vorbeigegangen ist.
Es war vielseitig, ja. Es war immer abwechslungsreich, es war herausfordernd. Natürlich, wenn man in einem Arbeitsleben ist, es klar, da läuft nicht immer alles rund, aber es hat gepasst.
Und das Leben in Wien? Gab es da irgendwas, worauf du dich auch mal zuerst einlassen musstest?
Die Wiener hören jetzt nicht zu. Das Leben in Wien. Ich finde es immer noch unheimlich schwierig, mit Wienern in Kontakt zu kommen. Also ich war am Anfang komplett irritiert. Die Leute haben mich nie nach Hause eingeladen. Sondern man hat sich irgendwo in der Stadt in einem Beisel oder in einem Kaffeehaus getroffen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, was ist mit dir falsch? Weil das ist eine Art, was wir in Deutschland oder in meiner Gegend, ich komme aus der Gegend von Frankfurt, wir haben eine andere Gastfreundschaft. Also man lernt jemanden kennen und es ist irgendwie sehr schnell, dass man jemanden nach Hause zu einem Kaffee oder so einlädt. Das haben dann Freunde und Freundinnen hier in Wien mir dann erklärt, dass man erstmal ein bisschen abwartet und jemanden kennenlernt und dann nach Hause einlädt. Also inzwischen werde ich schon eingeladen nach Hause, aber das war sehr irritierend.
Interessant.
Und ich kenne jetzt auch nicht so viele Wiener. Ich kenne viele aus anderen Bundesländern, das ist ja auch in Wien so. Ich kenne auch viele aus anderen Ländern, aus Deutschland, aus Ungarn. ich wohne ja in einem Gemeinschaftshaus in der Seestadt, wo 23 Nationen zusammen wohnen, was spannend. Ich auch mag. Ich mag diese Vielfalt. Ich mag an Wien diese Sicherheit, dass ich alleine auf der Straße gehen kann, auch in der Nacht, dass ich alleine in der U-Bahn sitzen kann als Frau. Diese Sicherheit ist toll. Ich mag die Infrastruktur, ich mag die Kultur, ich mag diese Vielseitigkeit, ich mag dieses Angebot an verschiedenem Essen. und ich mag diesen unheimlich tollen Charme von Kellnern in Kaffeehäusern. Ich finde es einfach großartig.
Super. Ja, auf der Plusseite gibt es anscheinend genug. Deshalb bist du auch noch da und bist eben auch in deiner Pension jetzt geblieben. Das ist ja noch nicht so lange her. Liebe Brigitte, du bist seit wann in Pension?
Ich bin seit knapp 2 Jahren
in Pension. 2 Jahren, genau. Wie war das bei dir?
Genau. Ich glaube, jeder und jede freut sich im Schnitt, in die Pension zu gehen. Also ich habe mir jetzt keinen Plan gemacht, sondern also es war so, es ist der Zeitpunkt und ich gehe und es wird, ja, und ich bin dann frei. Mhm. Also für mich war es, ich bin frei, ich habe keine Verpflichtungen mehr von jemand anderen, sondern wenn, dann mache ich das selbst. Und Freiheit war für mich ganz stark, es gibt keinen Wecker, der mich in der Früh weckt. Ich habe das 35 Jahre in meinem Arbeitsleben gehasst. Ja. Jeder erzählt mir, man gewöhnt sich dran, ich habe mich nie dran gewöhnt. Genau, und dann bin ich in die Pension gegangen. Das war dann am 1. April 2022. Und ja, dann hat man erstmal immer irgendwelche Dinge zu erledigen, die man als Berufstätige nicht gemacht hat. Man arrangiert sich und ja, ich bin immer sehr interessiert an verschiedenen Projekten mit Landwirtschaft, mit Permakultur, mit Nachhaltigkeit. Und ich war dann im August einen Monat in Frankreich, in den Vogesen, in einem Ökodorf und habe dort mitgearbeitet. Das war harte Knochenarbeit. Und dann bin ich im September zurückgekommen und Mitte Oktober bin ich in ein Loch gefallen, weil ich plötzlich irgendwie, ich war da gesessen in der Früh und denke mir, es ist eh wurscht, wann ich aufstehe, es interessiert keinen Menschen, ob ich um 9, um 10 oder um 11 aufstehe. Ich habe total an mir gezweifelt, was habe ich in meinem Berufsleben gemacht, welche Qualitäten habe ich, die irgendwo auf dieser Welt jetzt in der Pension gesucht werden. Ich war nur da gesessen und denke mir, ich kann gar nichts. Irgendwie, ich kann gar nichts. Ich war vollkommen fertig. Also man kann sagen, das war eine Depression. Ich wollte in NGOs arbeiten und ich habe mir auch was angeschaut, aber der Stil in diesen NGOs, das hat mir nicht gepasst. Ich möchte eine Wertschätzung, ich möchte eine Aufmerksamkeit, ich möchte nicht irgendeine Nummer sein. Und ich war dann auch in ärztlicher Betreuung. Ich habe eine sehr feine Alternativmedizinerin, die mich seit 30 Jahren kennt. Und das war ein ganz interessantes Gespräch. Sie sagt dann irgendwie zu mir, was macht Ihnen, Sie müssen irgendwas suchen, was Ihnen Freude macht. Super, das hört sich jetzt so super an, schaust dir Inserat an und bewirbst dich. Das ist nämlich nicht so einfach. Und dann hat sie so gefragt, was hat Ihnen denn Freude gemacht? Und dann fange ich an, ich war nämlich im Januar 22 6 Wochen im Senegal, das erste Mal in Westafrika und dieses Land hat mir die Socken ausgezogen. Ich war so bei mir, ich habe mich überhaupt nicht mehr gekannt. Ich war einfach nur noch ich selbst und habe gestrahlt. Also diese Menschen haben was mit mir gemacht, dieses Land hat was mit mir gemacht. Ich habe mich so wohl gefühlt.
Also das hast du dann in der Pension gemacht?
Das war vor der Pension, ich hatte noch Urlaub. Mhm. Genau.
Aber und du hast dich daran erinnert, dass...
Und da habe ich gesagt, das war ein Wow. Das war einfach nur ein Wow. Und dann sagt die zu mir, ja und, dann fahren Sie doch da wieder hin. Mhm. Aber was hindert Sie dran? Sie haben ja Zeit.
Ja.
Okay, und dann sagt sie, Frau Hein, ich kenne Sie so gut. Sie brauchen Menschen um sich herum. Sie brauchen eine Gemeinschaft. Sie brauchen irgendeine Arbeit, wo Sie etwas mit anderen Menschen oder für andere Menschen tun. Und sagt doch klar zu mir, ich habe vom Verein Zeitpolster gehört.
Nein.
Bewerben Sie sich dort. Wow. Okay, ich bin dann erstmal nach Hause und habe das sortiert. Okay, Senegal, eine super Idee. Gemeinschaft, das habe ich. Also sie hat mich vollkommen richtig analysiert. Ja. Ich wohne in einem Gemeinschaftsprojekt, das ist mir wichtig und ich weiß, dass ich das brauche. Und Verein Zeitpolster ist so interessant, weil ich mich ein halbes Jahr vorher bei Verein Zeitpolster als Helfende registriert hatte. Ich hatte aber nie irgendeine Anfrage gekriegt. Und denke mir, das ist jetzt ein Wink. Okay. Und war dann beim nächsten Stammtisch dabei. Dann habe ich dich, Judith, kennengelernt und das Team und habe dann gleich gesagt, ich verstehe das nicht, dass ich nie eine Anfrage kriege. Es lag dann daran, dass ich in der Seestadt wohne, da braucht niemand irgendwer was. Und dann habe ich gesagt, ich fahre auch in Wien herum, es ist mir egal. Gut. Und habe dann im November meine Reise in den Senegal gebucht für Januar für 2 Monate. Und ich bin dann im Januar gefahren. Ich war im Senegal, der Anfang war hart, es gab unterschiedliche Gründe. Ich wäre fast wieder abgereist, ich bin geblieben. Ich hatte eine Wahnsinnszeit im Senegal. Und ich bin dann Ende März zurückgekommen. Ich habe mich aus dem Senegal auf einen Job beworben mit dem Welttellerfeld. Es geht um Ernährungssouveränität, um Nachhaltigkeit, quasi jungen Menschen, Schülerinnen, ein bisschen etwas darüber zu erzählen. Ich habe diesen Job gekriegt. Ich habe mich bei der City Farm beworben als Helfende für Schülerklassen. Ich wurde genommen und dann kam ich zur Hauptversammlung Verein Zeitpolster und dann sagst du, Judith, Brigitte, ich brauche jemanden in der Vermittlung. Ich hatte auf einmal 3 Jobs. Okay. Und also der Knoten ist geplatzt, warum auch immer. Und es lag aus meiner Sicht am Senegal, weil ich nicht festgehalten habe. Ich habe einfach losgelassen. Und gut, im Senegal ist noch was passiert. Ich habe auf 2 Farmen gearbeitet. Ich habe hunderte von Gurken hochgerankt an einem Gitter. Und dieser, dem diese Farm gehört, der sagt zu mir, das ist so eine coole Arbeit, was du hier machst. Wir brauchen dich und das ist eigentlich unser Geld, was wir jetzt erwirtschaften. Und er hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Gurken hochgerankt. Der hat mir in dem Moment so viel Selbstvertrauen gegeben, wo ich gesagt habe, Brigitte, du kannst was, du hast Qualitäten. Genau. Und dann ist es geplatzt. Aha. Der Knoten ist irgendwie geplatzt.
Ja, spannend. Also vom tiefen Loch, wo du ganz an dir gezweifelt hast, genau. Zu über die Brücke vom Gurken hochranken, weil du hast ja viele Qualitäten, ganz unterschiedlicher Art. Aber das ist interessant, dass das dann ein Ventil geöffnet hat quasi.
Total.
Und,
total.
Super.
Also ich war dann noch auf einer anderen Farm, da gab es 5 Kinder. Und auf der Farm konnten wir nicht viel arbeiten, weil es kein Wasser gab. Und ich habe mich mit den Kindern beschäftigt, ich habe mit ihnen Englisch gelernt, Schule gemacht. Also ich habe immer gesagt, ich kann ja gar nichts einbringen. Und dann sagt die Mutter, Brigitte, du bist super, was du mit den Kids machst. Du spielst mit denen Fußball, du unterhältst dich auf Englisch, du tanzt mit denen, du singst mit denen. Es ist einfach super.
Toll, ja. Interessant. Und ich wusste gar nicht, dass damals, wie ich dich gefragt habe, ob du zu uns ins Team kommen möchtest, dass wir da so starke Konkurrenz gehabt haben. Ach so. Also die anderen zwei Jobs, wo du gesagt
also, ja,
hast.
Ja, genau. Ja. Also
Glück gehabt. Ja, ui, das war ein gutes Timing. Super. Okay, also interessant. Also du hast dich eigentlich gar nicht vorbereitet auf die Pension und das haben wir ja jetzt tatsächlich schon öfter gehört während der Gespräche mit verschiedenen Leuten im Zuge unseres Podcasts, dass das eigentlich schon ganz gut wäre, gell? Wenn man sich ein bisschen vorbereitet auf die Pension vielleicht, oder?
Ja,
dass aber man dieses sagen, Loch dann gleich überbrückt.
Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich mich vorbereiten soll. Mhm. Ich habe dann gesagt, also wenn du Künstler bist, wenn du malst, wenn du singst, ja, das ist das super, dann kannst du das in deiner, alles, diese Qualität, alles machen. Aber aus einem Bürojob, ich habe eine Ausbildungsabteilung geleitet, ich habe immer mit Menschen gearbeitet, ich mag es, Know-how zu vermitteln, ich mag es zu erklären, ich weiß, dass ich das auch kann. Ich habe keinen Schimmer gehabt, was mache ich dann? Ja, ich habe dann auch noch im Sprachcafé gearbeitet, also ehrenamtlich gearbeitet mit ukrainischen Flüchtlingen. Und das hat mir so Spaß gemacht, mit ihnen einfach Deutsch zu reden. Also ich weiß, es ist, inzwischen weiß ich schon, dass ich was kann. Mhm. Nämlich mit Menschen zu arbeiten und Menschen auch zu motivieren, zu inspirieren, zu begeistern, zuzuhören, auch ihre Themen anzunehmen. Aber in dem Moment, wo du in einem Loch fällst, siehst du nichts mehr. Du siehst nichts mehr. Und ich glaube, das kann man sich vorher nicht so ausmalen. Es hat jeder, der mich kennt, gesagt, du wirst kein Problem haben, weil du so viele Interessen hast. Das nutzt da irgendwie nichts.
Ja.
Und es gibt Hunderttausende an NGOs. Warum bin ich bei Verein Zeitpolster gelandet? Diese Generalversammlung war für mich, oder Hauptversammlung, Generalversammlung, sowas von toll. Ich kenne einige Vereine und NGOs. Der Verein Zeitpolster wird auf Augenhöhe geführt. Und das ist genau das, was mir gefällt. Ich brauche nicht einen Vorstand, der irgendwo sitzt und dann den anderen sagt, du bist jetzt der Tschackel und das hast du zu tun. Und wie ich diese Generalversammlung miterlebt habe, war mir klar, in diesem Verein möchte ich arbeiten.
Mhm. Super, ja, sehr gut. Jetzt vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die Zeitpolster noch nicht kennen, erkläre ich mal ganz kurz, was unser Verein macht. Also wir vermitteln Betreuungsleistungen, normalerweise ganz einfache Tätigkeiten wie Gesellschaft leisten, spazieren gehen, einkaufen gehen, zum Arzt bringen für ältere Menschen, aber auch Kinderbetreuung. Und das Besondere an unserem Verein ist, dass Helfende, die sich jetzt einsetzen, die Stunden gutgeschrieben bekommen für später, wenn sie selber mal Hilfe brauchen. Und unsere Brigitte ist eben bei uns im Team auch, also die ist im Vermittlerteam. Das bedeutet, sie ist eine der Damen, die sich darum kümmert, wenn sich jetzt jemand neu registriert, dass die Erstgespräche geführt werden, aber dann auch, wenn eine Betreuungsanfrage hereinkommt, dass die richtige Person zu dieser Person kommt. Genau. Also das ist wirklich schön zu sehen. Also der Freiwilligenarbeit hat einen riesigen Stellenwert für dein Leben dann
absolut.
Auch, oder?
Also es war immer klar, dass ich ehrenamtlich arbeite. Ich wollte nie bezahlt wieder in irgendeinem Konzern oder so, das interessiert mich nicht mehr, sondern ehrenamtlich der Gesellschaft etwas zu geben, aber ich möchte auch etwas bekommen. Und es gibt viele NGOs, die nehmen und dieses Geben bleibt auf der Strecke. Und das tut mir nicht gut, das weiß ich. Ich möchte irgendwo eine Wertschätzung und auch irgendwo gesehen werden, das, ja, wenn ich mich einbringe.
Also es war auch ein Motiv von dir
ganz
oder
stark.
Ein Grund, ja, super, genau. Dass du für dich selber vorsorgen kannst.
Ja, ja. Ganz stark, ganz stark. Ja. Und das Schöne ist, Ich verliere nicht meine Freiheit, weil es eine überschaubare Stundenanzahl ist. Verein Zeitpolster macht das sehr flexibel. Man kann mal mehr Stunden machen, dann macht man in einer anderen Woche weniger. Und so ein Konzept gefällt mir. Ich mag das nicht mehr, ein fixer Tag von 8 bis 12, da muss ich dort sein. Ich will diese Flexibilität, weil wenn es an dem Tag schönes Wetter ist, will ich Radfahren gehen.
Genau. Und da kommen wir gleich zu deinen Interessen, zu deiner Vielseitigkeit. Also was machst du denn gern in deiner Freizeit außer Radfahren?
Also das Radfahren, da kriege ich Flügel irgendwie. Ich bin kein Profi-Radfahrer, aber ich merke das, ich kriege da Flügel irgendwo. Ich gehe total gerne schwimmen. Ich lese gerne und ich tanze gerne, barfuß tanzen. Ich habe aber auch traditionelle Tänze jetzt in den letzten Jahren kennengelernt, im Kreis tanzen, was ich ein unheimlich angenehmes Gemeinschaftsgefühl finde. Also mir taugt das total. Also griechische Tänze, osteuropäische Tänze, also mir gefällt das irrsinnig gut. Das, die senegalesischen Tänze, wo sie dann extremst kraftvoll mit ihren Füßen auf den Boden stampfen. Und ich habe letztes Jahr angefangen, afrikanische Djembe zu spielen. Und ich muss noch wieder einen Kurs machen. Es hat mir einfach getaugt. Also ich brauche Musik. Ganz verschiedene Art. Musik ist für mich ein Instrument, ein Werkzeug, um Emotionen zu spüren, in Emotionen hineinzugehen, mich zu beruhigen, aber auch mich wach werden zu lassen.
Super. Also das klingt aber auch so, als ob du gerne neue Dinge ausprobierst.
Ja. Also Djembe zum Beispiel ist total neu.
Ja.
Ich wusste dieses Trommeln, ich habe noch nie ein Instrument gespielt und habe gesagt, ich mache das jetzt und es war ein fantastischer Kurs.
Super.
Ja. Ja. Und das Reisen. Das Reisen habe ich jetzt vergessen.
Ja, haben wir ja schon ein bisschen was gehört vom Senegal.
Genau, das Reisen. Also ich reise seit 1986, damals sehr viel in Asien. Ich war auch viel im europäischen Ausland beruflich und bin auch dort gereist. Australien, Südsee, ich hatte eine Weltreise gemacht.
Immer alleine oder
ich
unterschiedlich?
Ich bin großteils alleine. Am Anfang war ich schon mit Freundinnen, inzwischen. Also meine Reisen, die sind jetzt nicht Standardreisen nach einem Programm und damit fährt keiner mehr mit. Ich finde es gut, weil ich bin sehr spontan und dann, ich zweige einfach ab. Also ich komme gerade aus Laos zurück, ich hatte mir einen groben Plan zurechtgelegt und habe dann eine 75-jährige Französin kennengelernt und die hat mir dann erzählt, du musst unbedingt in den Norden nach Laos, bevor Chinesen dieses Land überrennen. Und dann habe ich meinen Plan einfach über den Haufen geworfen und bin in den Norden und das war das Untouristischste, was ich fast erlebt habe. Also ich war im Schnitt die einzige Europäerin in einer Stadt, aber es war einfach unglaublich. Und das ist natürlich schwierig, wenn man mit jemandem reist. Also der muss dann mit, wenn ich mir sowas in den Kopf setze. Und das ist, ja, also ich fühle mich mit mir alleine sehr wohl, weil ich dann nur für mich die Verantwortung habe und natürlich auch alle Konsequenzen trage. Also wenn was schief geht, wenn ich irgendwo strande und keine Unterkunft finde, ist das mein Problem. Und ich muss mich nicht nochmal um jemand anderen kümmern. Und also es gibt mir eine wahnsinnige Freiheit und es ist unpackbar, was ich durch diese Art von Reisen an Energie gewinne. Ich war, also Laos, ich war in meinem Leben jetzt, ich war im Senegal auch noch nie so wach, so präsent, so aufmerksam wie diese 5 Wochen und es hält an.
Hat es damit zu tun, weil das Leben einfach einfacher ist, weil weniger Einflüsse auf dich einwirken oder mit was
also
hat das zu tun?
Ich beschreibe ja meine Reisen nicht als Urlaub, sondern es ist für mich meine Zeit für mich. Es ist wie ein Retreat in einem anderen Land. Ich lebe in dem Land. Also ich bin keine Schnellreisende, ich bleibe Tage in einem Dorf, in einer Stadt und schaue dann links und rechts und das, was mir so lästig ist, das ist mein Alltag, nämlich Wohnung putzen und Wäsche waschen und bügeln und Essen kochen. Und das habe ich alles nicht, ja, weil das wird gemacht. Und somit kann ich mich auf mich irgendwo konzentrieren, auf die Menschen, auf diese unterschiedliche Kultur, auf die Landschaft, auf alles, was es da gibt. Und was, das stimmt schon, was du sagst, Judith, es gibt dort nicht diese Zerstreuungstechnik, diese Zerstreuung. Ich muss nicht irgendwo in ein Theater, in ein Kino, in eine Galerie oder irgendwo hin. Es gibt nichts. Und damit musst du dich mit dir beschäftigen und das ist manchmal auch nicht so einfach. Mhm. Wenn du alleine abends im Hotelzimmer sitzt oder du gehst alleine essen, aber
es zahlt sich
ich
aus,
muss sagen,
oder?
Es gelingt mir immer besser, mit mir zurechtzukommen.
Ja, das klingt auf alle Fälle so. Das klingt nach richtigen Abenteuerurlauben, die du so machst. Also, ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich denke, da bringst du sehr viel mit. Und wie du sagst, Energie, aber auch, du lernst natürlich viel dazu, gell?
Ich lerne mich selbst kennen.
Ja, und noch eine andere Kultur.
Und dann noch andere Kulturen.
Oder andere Kulturen.
Und natürlich auch einen Respekt, wie, unter welchen Umständen Menschen leben müssen. Es ist das Leben in Entwicklungsländern, der Senegal, aber auch Laos ist nicht im Norden nicht so hoch entwickelt. Es ist nicht so, dass sie jetzt an Hunger leiden, aber wenn man sich hygienische Verhältnisse anschaut, Gesundheitsversorgung, da kann man hier 1000 Kreuze machen, dass man in Deutschland, in Europa, Österreich lebt. Das ist mir bewusst. Mhm. Das ist mir bewusst und ich finde das auch gut. Ich mag mich dem aussetzen, weil wenn ich dann nach Österreich zurückkomme, schätze ich das. Ich schätze das, was es hier gibt.
Also die Dankbarkeit wird auf alle Fälle
die
gestärkt.
Die Dankbarkeit,
Und hat das dann auch vielleicht damit zu tun, weil ich habe auch, glaube ich, bei der Einleitung schon gesagt, dass du so ein fröhlicher Mensch bist. Und also ich habe wirklich das Gefühl, du bist immer so positiv und hast immer ein Lächeln auf den Lippen. Das ist wahrscheinlich einerseits vielleicht ein bisschen dein Naturell, oder? Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass du wirklich an dir heute auch gearbeitet hast in den ganzen Jahren, oder?
Ja, also ich war eine sehr strenge Vorgesetzte, eine sehr fordernde, sehr kontrollierend. Und das, was eigentlich dann mich geändert hat, war eine Phase in einem Burnout. Also wir haben Burnout-Prophylaxe gemacht. Mir war alles klar, wie man in ein Burnout kommt. Ich wusste eigentlich alles oder vieles. Mhm. Und ich war dann in einem Burnout. Und das hat mich dann sehr zum Nachdenken gebracht, mit allen Facetten den Job zu ändern und. Nur es ist nicht der Job, es sind nicht die Kollegen, es bin ich. Und ich muss mich diesen Dingen stellen. Und wenn es meinem Körper nicht gut tut, dann muss ich mich verändern. Und dieses Burnout, so hart es ist, aber das war ein Geschenk. Und seit diesem Burnout habe ich mich geändert. Ich habe meinen Führungsstil komplett geändert. Ich habe den Menschen Freiraum gelassen. Die sind gewachsen. Ich habe Vertrauen geschenkt. Ich war nicht mehr der Kontrollfreak. Ich musste nicht immer alles wissen. Ich habe delegiert. Und ich habe meinen Körper gespürt. Wenn es mir zu viel war, habe ich mir einen Tag Auszeit genommen. Ich habe reagiert. Also ich habe nicht gesagt, ich muss da durch. Also es war die Phase in meinem Leben, wo ich sage, du musst gar nichts mehr. Du musst nicht. Und wenn jemand zu mir sagt, du musst, dann habe ich eine Blockade. Mhm. Ich kriege ein rotes Tuch vor meiner Nase. Ich muss nichts mehr. Ich muss atmen, ich atme. Aber ich muss sonst gar nichts mehr. Und das ist inzwischen so stark. Und dieses Burnout hat mir eine Leichtigkeit geschenkt und auch eine Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist das, dass ich sage, man kann jetzt hier mit heruntergezogenen Mundwinkeln durch die Stadt gehen oder man kann fröhlich sein, es macht was.
Super, ganz toll. Also es macht auch was bei uns im Team. Es ist wirklich ganz, ganz schön, dich im Team zu haben.
Danke.
Ja, weil ja schon, es bringt eine gute Stimmung immer. Gut, liebe Brigitte, ich glaube, jetzt haben wir sehr, sehr viel angesprochen. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich würde jetzt einfach zur letzten Frage kommen, und zwar, was zählt im Leben?
Im Leben zählt jeder Augenblick.
Vielen, vielen Dank, liebe Brigitte.
Gerne und alles Liebe an alle, die zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.